Matthäus 20, 17 bis 19. Auf dem Weg nach Jerusalem hinauf nahm Jesus die 12 Jünger beiseite und sagte zu ihnen: Passt auf, wenn wir jetzt nach Jerusalem kommen, wird der Menschensohn an die hohen Priester und die Gesetzeslehrer ausgeliefert. Die werden ihn zum Tode verurteilen und den Fremden übergeben, die Gott nicht kennen. Diese werden ihren Spott mit ihm treiben, ihn auspeitschen und töten. Aber am dritten Tag wird er auferstehen.
Wir sehen heute einen intensiven Schlüsselmoment der Jünger mit Jesus, wo Jesus ihnen offenbart, worum es ihm geht. Seine Mission, warum er gekommen ist. Und hat natürlich auch zu tun gehabt mit der Mission der Jünger und mit unserer Mission. Wir lesen, als Jesus nach Jerusalem hinaufging. Jerusalem war oben am Berg, deswegen ging man immer hinauf nach Jerusalem. Und es waren nur so wenige Tage noch, vielleicht so maximal 2 Wochen vor dem Passafest. Und das Passafest, oder genauer gesagt das Fest der ungesäuerten Brote, was gleich darauf gefolgt hat, auf das Passafest, das war eins der 3 verpflichtenden Feste in Israel. Das heißt, alle Männer, die fähig waren, sollten nach Jerusalem kommen, zu dem Tempel, und da dieses Fest feiern. Und viele haben natürlich ihre Familien mitgenommen. Josephus überliefert uns, dass so um die 2 bis 3 Millionen Menschen in Jerusalem waren zu der Zeit. Das waren damals ganz schön viele. Also wir können uns das vorstellen, die Straßen waren voll mit Menschen, die da auf dem Weg sind, gemeinsam. Und je näher sie nach Jerusalem kamen, desto mehr Menschen wurden das. Wenn ihr auf eure Karten guckt, hinten in der Bibel, dann hat ja jeder eine Karte, ist Jesus von Galiläa oben, irgendwann über den Jordan gegangen, weil durch Samaria sind sie ja nicht gezogen, und dann das Jordantal hinuntergewandert. Und dann in der Gegend von Jericho wieder auf die Westseite des Jordans, und dann ab Jericho ging es nach oben. Das Gebirge hoch, den Berg hoch Richtung Jerusalem. Und im Vers 29 lesen wir, als sie von Jericho auszogen, also Jesus und seine Jünger, da folgten ihnen eine große Menge. Und dann im Kapitel 21, im Kapitel 8, als Jesus nach Jerusalem einzog, am Palmsonntag, da lesen wir, breitete eine sehr große Volksmenge ihre Kleider auf den Weg und Palmenzweige und so weiter. Also von einer großen Volksmenge zu einer sehr großen Volksmenge, und die ruft Hosianna, dem Sohn Davids, dem Nachkommen von König David, dem größten König Israels. Sohn Davids war auch ein messianischer Titel. Das Wort Hosianna bedeutet so viel wie Hilf doch. Also Hilf doch, Messias, rufen die Menschen. War auch ein Lobpreisruf nach Psalm 119. Gepriesen sei der kommt im Namen des Herrn. Also alles steuert jetzt so auf einen Höhepunkt zu, auf die Erfüllung von Jesu Kommen, von seiner Mission, von seiner Berufung. Und wenn wir mit den Jüngern, mit Jesus unterwegs gewesen wären, glaube ich, hätten wir so eine heilige Bestimmtheit gesehen in dem Gesicht von Jesus. So ein Ausdruck von Entschlossenheit, will ich sagen, eine Zielstrebigkeit, mit der Jesus vor ihnen herging, als sie in Caesarea Philippi waren, ganz im Norden Israels, hat Jesus gesagt, ich muss nach Jerusalem gehen. Und in Lukas 9, Vers 51 lesen wir, er richtete sein Angesicht fest darauf, nach Jerusalem zu gehen. Die Jünger wussten, Jesus hat was Großes vor. Die Jünger haben das gespürt. Wir werden Teil von etwas Historischem sein. Und ihr wisst, die Juden, die waren bereit für den Messias, heißt so viel wie der Gesalbte, Christus, im Griechischen Christus, im Lateinischen. Der Messias, der von Gott im Alten Testament verheißene Retter und Herrscher. Da lag Erwartung in der Luft. Und ihr wisst, das Passafest war ein Erinnerungsfest an die Befreiung Israels aus der Sklaverei in Ägypten. Gott hat sein Volk befreit und gerettet. Und die Juden haben das messianische Reich, das Königreich des verheißenen Messias irdisch verstanden. Sie haben geglaubt, der Messias wird die verhasste Besatzungsmacht Rom rausschmeißen aus dem Land Israel. Und er wird der Nation Israel zu einem nie dagewesenen Ruhm und einer nie dagewesenen Größe und Macht verhelfen, zu einem jüdischen Himmel auf Erden, könnten wir sagen. Und erinnert euch noch, dass Petrus Jesus als den Messias bekannt hat. Und ich meine, welch besseren Zeitpunkt könnte es geben, dass Jesus sich als Befreier, als Erlöser ausrufen lässt, dass der Messias sein Reich aufrichtet, als an dem Passafest, wo halb Israel, sage ich mal, mindestens in Jerusalem versammelt war, an dem großen Fest. Und die Jünger hatten wohl auch noch immer die Worte Jesu, die wir letztes Mal angesehen haben, aus Kapitel oder vorletztes Mal, Kapitel 19, Vers 28 im Ohr, wo Jesus gesagt hat zu Petrus, ihr, die ihr mir nachgefolgt seid, auch ihr werdet, wenn der Sohn des Menschen auf seinem Thron der Herrlichkeit sitzen wird, auf 12 Thronen sitzen und die 12 Stämme Israels richten. Also versetzt euch in die Jünger. Erwartung lag in der Luft, Nervosität lag in der Luft, als sie da mit der Menschenmenge und Jesus auf dem Weg nach Jerusalem waren. In Markus 10 in der Parallelstelle lesen wir, sie waren aber auf dem Weg und gingen hinauf nach Jerusalem und Jesus ging vor ihnen her und sie erschraken. Die ihm aber nachfolgten, fürchteten sich. Die haben was gesehen an Jesus, eine Bestimmtheit, die haben gespürt, da liegt was Großes in der Luft. Sie hatten alles zurückgelassen, um Jesus, dem Messias, zu folgen. Und jetzt gab es kein Zurück mehr. Der Tag der Entscheidung naht. Es geht um alles oder nichts. Ich stelle mir das so vor wie Soldaten am D-Day in den Gruppentransportern auf dem Weg in die Normandie. Könnt euch da reinversetzen, der große Tag, der Tag der Entscheidung naht, dieses murmelige Gefühl im Bauch, bevor es losgeht. Die Römer haben die Welt beherrscht, die Römer waren die stärkste Macht der Welt, das stärkste Militär der Welt und die Römer sind da zimperlich umgegangen mit Rebellen. Und er nahm die 12 Jünger allein zu sich und sprach auf dem Weg zu ihnen. Meine Jungs hatten gestern ein Fußballturnier und bevor es so richtig losging, hat der Trainer die Jungs in einem Kreis zusammengenommen, in so ein Huddle und hat ihnen so die letzten Anweisungen gegeben, Mut zugesprochen, letzten Worte sozusagen, bevor die Action losgeht. Oder denkt an irgendwelche beliebigen Kriegsfilme. Da ist das auch ganz oft, dass der General so seine letzte Ansprache an die Offiziere oder die Soldaten hält, bevor es losgeht mit der Entscheidungsschlacht. Vielleicht stehen die Armeen sich schon gegenüber, denkt an Alexander den Großen oder an D-Day oder irgendeine große Schlacht. Das ist ein epischer Moment, ein schicksalshafter Moment. So ähnlich stelle ich mir das vor. Die Jünger, versetzt euch in sie. Sie sind mit Jesus auf dem Weg nach Jerusalem und jetzt nimmt Jesus sie zur Seite. Hey Männer, ich muss mich mal allein mit euch unterhalten. Kommt ins Sattel. Und dann hört ihr mit euren Ohren, was Jesus den Jüngern hier sagt. Das willst du nicht hören von deinem Anführer, bevor du in die entscheidende Schlacht ziehst. Er sprach zu ihnen auf dem Weg, siehe, wir gehen hinauf nach Jerusalem und der Sohn des Menschen, das war auch ein Titel im Alten Testament für den Messias, den verheißenen Retter, so hat Jesus sich oft selbst bezeichnet, und der Sohn des Menschen wird den hohen Priestern und Schriftgelehrten überliefert werden. Und sie werden ihn zum Tode verurteilen. Und sie werden ihn den Nationen überliefern, um ihn zu verspotten und zu geißeln und zu kreuzigen. Und am dritten Tag wird er auferweckt werden. Das dritte Mal, dass Jesus ihnen das voraussagt, was mit ihm passieren wird. Und bisher waren die Jünger traurig, dass ihr Leiter so, ich sag mal, negative, depressive Anfälle, Anflüge gehabt hat, immer wieder. Aber sie haben es nicht wirklich geschnallt. Und sie haben es so längerfristig zumindest eher ignoriert und haben so weitergemacht wie bisher. Wie wir auch oft, wenn wir hören, dass unsere Geschwister in der Welt leiden und verfolgt werden und gefoltert werden. Oder wir wissen, dass Menschen, die ohne Jesus in die Ewigkeit gehen, dass sie in die Hölle kommen, eine ewige Entfremdung und Zielverfehlung. Und wir sagen ja, das ist traurig, aber wir lassen uns nicht irgendwie wirklich tief davon beeindrucken. Und bisher hat Jesus so allgemeiner drüber gesprochen. Ich werde leiden, ich werde sterben, ich werde auferstehen. Aber diesmal ist er sehr spezifisch. Hat sehr viele Details hier. Jesus wusste genau, was auf ihn zukam. Es lief alles genau ab nach dem Plan des Vaters. Und er kannte jedes Detail. Er sagt, ich werde verraten werden. Und er wusste auch von wem. Beim letzten Abendmahl hat es angedeutet. Und er wird festgenommen werden von den Leitern Israels, Leitern der Juden, die werden ihn den Prozess machen. Wie schon im Psalm 2 steht, Fürsten tun sich zusammen gegen den Herrn und seinen Gesalbten, seinen Messias. Sie werden mich zum Tode verurteilen. Und sie werden mich den Heiden, der römischen Besatzungsmacht, ausliefern. Die Juden hatten damals nicht mehr das Recht, die Todesstrafe selbst zu vollstrecken. Und sie werden mich verspotten und mich geißeln, sagt Jesus. Psalm 22, ein messianischer Psalm, auch da betet der Messias: Ich aber bin ein Wurm und kein Mensch, ein Spott der Leute und verachtet vom Volk. Alle, die mich sehen, spotten über mich. Sie verziehen die Lippen, schütteln den Kopf. Jesaja 53, Verse 3 und 4. Er war verachtet und von den Menschen verlassen. Ein Mensch, der Schmerzen und mit Leiden vertraut. Wie einer, vor dem man das Gesicht verbirgt. Er war verachtet und wir haben ihn nicht geachtet. Jedoch unsere Leiden, er hat sie getragen. Und unsere Schmerzen, er hat sie auf sich geladen. Sie werden mich verspotten, sie werden mich geißeln und sie werden mich kreuzigen. Hätten wohl auch andere Optionen gehabt, die Römer. menschlich gesehen war das außerhalb der Kontrolle Jesu, viele von diesen Dingen. Aber Gott hat die totale Kontrolle natürlich. In Psalm 22, Vers 17 betet der Messias prophetisch, so um die 1000 Jahre zuvor. Vers 17, sie haben meine Hände und meine Füße durchgraben. Alle meine Gebeine könnte ich zählen. Sie schauen und sehen auf mich herab. Sie teilen meine Kleider unter sich und über mein Gewand werfen sie das Los. Gottes Plan in jedem Detail von Anfang an. Er hat die Kontrolle. Sie werden mich kreuzigen. Das war eine furchtbare Ansage. Für uns ist das so ein bisschen abstrakt, aber die Jünger hatten wohl schon Gekreuzigte gesehen, die irgendwo an den Straßenrändern an Bäume genagelt waren oder an Kreuze genagelt waren. Eine furchtbare, grausame Folter. Menschen, die da rotiert haben um diese Nägel, haben die Schreie gehört von diesen Gefolterten, die schmerzverzerrten Gesichter gesehen, die verkrampften Leiber gesehen, den Gestank gerochen von den Exkrementen und den offenen Wunden. War nicht irgendwie abstrakt für die Jünger. Und stell dir vor, was das für ein Schock war, als die Jünger das gehört haben. Dass ihr Leiter, dass ihr Messias gesagt hat, ich werde gekreuzigt werden. Das war was für Schwerverbrecher, für Rebellen. Die Jünger wussten, das ist unser Jesus nicht. Sie wussten, er war sündenlos. Er hat nie was Falsches gesagt, nie was Falsches getan, nicht mal was Falsches, Böses gedacht. Das war ihre persönliche Erfahrung mit Jesus. Jesaja 53, Vers 5 sagt uns so 700 Jahre vor Christus, er war durchbohrt um unserer Vergehen willen, zerschlagen um unserer Sünden willen. Die Strafe lag auf ihm zu unserem Frieden und durch seine Striemen ist uns Heilung geworden. Unsere Beziehung mit Gott wurde wieder geheilt. Und im nächsten Vers heißt es weiter, wir alle irrten umher wie Schafe. Wir wandten uns jeder auf seinen eigenen Weg. Aber der Herr ließ ihn treffen, unser aller Schuld. Sie werden mich verspotten, sie werden mich geißeln und kreuzigen. Und am dritten Tag wird er auferstehen. Das hat Jesus den Leitern von Israel schon ganz zu Beginn seines Dienstes gesagt, in Johannes 2. Er hat gesagt, brecht diesen Tempel ab. Und er sprach von dem Tempel seines Leibes. Und in 3 Tagen werde ich ihn wieder aufrichten. Das war unmöglich für einen Menschen. Im Psalm 16 heißt es messianisch, denn meine Seele wirst du dem Scheol, dem Reich der Toten, nicht überlassen. Die Jünger haben die Worte von der Auferstehung nicht wirklich verstanden. Vielleicht haben sie es auch gar nicht mehr gehört. Zu furchtbar war das, was Jesus vorher zu ihnen gesagt hat, und es hat sie verwirrt. Das hat so überhaupt nicht in ihre Vorstellung von dem Messias und seinem Dienst gepasst. Die Juden haben die Prophezeiungen aus dem Alten Testament über den herrschenden Messias betont, aber sie haben die Prophezeiungen im Alten Testament über den leidenden Messias ignoriert. So hat es nicht in ihr Bild gepasst. Und in Lukas 18, Vers 34 lesen wir in der Parallelstelle, sie verstanden nichts von diesen Worten. Und diese Rede war vor ihnen verborgen und sie begriffen das Gesagte nicht. Es war zu abgefahren. Wollten sie vielleicht auch gar nicht wahrhaben. Es ist häufig die Reaktion von Menschen, die irgendwelche Katastrophennachrichten über ihre Geliebten bekommen, dass sie sagen, nee, das kann nicht sein. so Verdrängung erstmal. Vielleicht war es bei den Jüngern auch so. Die Jünger waren verwirrt. Auf der anderen Seite sehe ich eine große Klarheit bei Jesus. Eine große Bestimmtheit. Erstens, Jesus kannte seine Mission, er kannte seine Berufung. In Vers 28 wird er hier sagen, der Sohn des Menschen ist nicht gekommen, um bedient zu werden, sondern um zu dienen und um sein Leben als Lösegeld für viele zu geben. Jesus wusste ganz klar, wozu er gekommen war. Er kannte seine Mission. Und zweitens, das ist genauso wichtig, er nahm sie an. Wir sehen hier so eine heilige Entschlossenheit von Jesus, uns zu erlösen. Wenn wir in Johannes 17 lesen, da merken wir, dass Jesus sogar um das Kreuz betet zu seinem Vater. Und wir wissen, seine menschlichen Gefühle haben sich dagegen gesträubt. Ich meine, wer hat nicht Angst vor Folter und vor Tod? Und ich meine, ich als Kind, ich habe schon geweint und geschrien, wenn ich nur eine Spritze gesehen habe. Ich hasse Schmerz. Ich mag es nicht. Und wir werden überhaupt nie verstehen, was es geistlich an Folter für Jesus bedeutet hat. Für ihn als den Sündenlosen, der immer in perfekter Gemeinschaft mit Gott, dem Vater, war. Was es bedeutet hat, dass er mit unserem ganzen Sündendreck besudelt worden ist und es auf sich geladen hat. Wir wissen, er hat gerungen damit im Garten Gethsemane, hat er dieser Versuchung davonzulaufen vor dem Kreuz bis aufs Blut widerstanden. Er hat Blut geschwätzt. Aber da war eine große Hingabe. Er hat gesagt, Vater, nicht wie ich will, sondern wie du willst. Er kannte seine Berufung und er hat sie angenommen. Wie ehrfurchterbietend ist es, diese liebevolle Entschlossenheit unseres Herrn hier zu sehen, uns zu erlösen. Das Ähnlichste, was wir vielleicht kennen, ist, wenn ein Vater oder eine Mutter ihr Leben gibt, um ihr Kind zu retten. Vor 2-3 Jahren war es so eine Schlagzeile in der Zeitung: Eltern sterben bei Versuch, ihr Kind aus dem Vulkankrater zu retten. Italien passiert, die sind dann selbst erstickt an diesen Gasen, die da ausgetreten sind. Aber als Vater oder als Mutter würdest du nicht alles tun, um dein Kind zu retten, selbst wenn es dich alles kostet. Ich liebe meine Kinder mehr als mein Leben und wahrscheinlich können das alle oder die meisten Eltern zumindest sagen. Und diese Gefühle, die hat Gott für dich. Diese Gefühle hat Jesus für dich. Er liebt dich. Deswegen hat er sich aufgeopfert. Er will sein Leben mit dir teilen. Er will dein Leben mit dir teilen. In Johannes 17 hat Jesus gebetet, Vers 24, Vater, ich will, dass die, welche du mir gegeben hast, auch bei mir seien, wo ich bin, damit sie meine Herrlichkeit schauen, die du mir gegeben hast, denn du hast mich geliebt vor Grundlegung der Welt. Das ist Jesu Herz. Er will dich bei sich haben. Er will Gemeinschaft haben mit dir. Und er konnte das nicht ausstehen, getrennt zu sein durch deine Sünde. Er konnte nicht zusehen, tatenlos, wie du vor die Hunde gehst. Das ist sein Herz. Er fühlt wie ein liebender Vater, wenn er an dich denkt. Ein liebender Vater, dessen Herz gebrochen ist, wenn der Sohn oder die Tochter verloren geht, das Leben zerstört. Ein liebender Vater, der bereit ist, extreme Schritte zu gehen zu deinem Heil. Und mich beeindruckt das, diese Bestimmtheit von Jesus zu sehen, diese Entschlossenheit, diesen Weg zu gehen, alles zu geben. Er ist unser Herr, ein Herr auf Rettungsmission, um dich und mich zu retten. Das ist Liebe in Aktion. Also Jesus hat eine große Klarheit von seiner Berufung, von seiner Mission und eine große Bestimmtheit und Hingabe. Und die logische Frage für mich und denke für uns, die persönliche Anwendung ist, hast du das auch? Erstens, hast du Klarheit über deine Berufung, über deine Mission, wozu du da bist in dieser Welt? Und dann die zweite Frage ist, hast du eine Hingabe an diese Berufung? Hast du sie angenommen? Darüber möchte ich heute mit euch nachdenken. Eigentlich sollten das alle wissen, das sind Basics, aber es ist gut, uns das immer wieder in Erinnerung zu rufen. Also erster Punkt, was ist unsere Berufung? Was ist unsere Mission? Erster Punkt, erstens, zuallererst ist deine Berufung Beziehung. Gott hat dich geschaffen, um in Beziehung zu leben, mit ihm. Ich hoffe, du hast nicht geheiratet, weil du eine Köchin gesucht hast oder irgendjemanden, der dir den Rasen mäht oder dein Auto repariert. Nee, du hast geheiratet, um Beziehung zu haben mit dem Partner. Ich hoffe, ihr habt Kinder bekommen, nicht weil ihr Arbeitskräfte gebraucht habt, sondern um Beziehung zu haben mit den Kindern. So ist es mit Gott. Gott hat uns nicht geschaffen, weil er Diener brauchte. Er hat er schon gehabt, er hat die Engel schon gehabt und die sind viel fähiger als wir. Er hat dich geschaffen für sich, für Beziehung, für Gemeinschaft. Und die Essenz von Beziehung ist Liebe, eine Herzensbeziehung, oder? Das ist, was Jesus uns gesagt hat. Das ist das Erste, das ist das Allerwichtigste, die höchste Berufung, Gott lieben mit allem, was du bist und allem, was du hast. Das ist das erste Gebot. Heißt auch, ihm gefallen, ihm gehorchen. Jesus hat gesagt, wer mich liebt, der wird meinen Geboten gehorchen. Und wie lebt man Beziehung? Ihr seid alle Profis, wie lebt man Beziehung? Ja, Zeit miteinander verbringen, reden, Kommunikation, Gemeinschaft. Und wir nennen das Beten, Gemeinschaft mit Gott, Gespräch mit Gott sein. Also wie ist dein Gebetsleben? Wie ist deine Beziehung mit Jesus? Das ist unsere erste Berufung in die Beziehung mit ihm. Zweiter Ruf, Jesus hat seine Jünger berufen und er hat gesagt, folge mir nach. Nachfolge. Wir könnten es in unserer Sprache sagen, lebe als Christ. Lebe als Nachfolger Jesu, lebe mit ihm und lebe für ihn. Er will was mit dir gemeinsam tun. Er will dich gebrauchen. Also folge mir nach. Und ich konnte da wieder an verschiedene Aspekte denken. Zuallererst in unserer Beziehung mit unseren Geschwistern. Na, wir haben nicht nur einen Vater im Himmel und einen großen Bruder Jesus im Himmel. Wir haben auch Brüder und Schwestern hier auf der Erde. Hier um uns. Schaut euch um. Wir sind Familie. Und ich kann nur von mir sprechen, als Papa, als Vater, ich liebe es, wenn meine Kinder einander lieben. Und wenn da Friede ist in der Familie, wenn da Gemeinschaft ist, wenn die Familie heil ist, da freue ich mich drüber. Ist auch Gottes Herz. Also wie kannst du deine Geschwister lieben? Wie kannst du deine Geschwister aufbauen? Wie kannst du sie segnen? Wie kannst du sie ermutigen? Wieder Gemeinschaft. Treffen. Zeit miteinander verbringen. Austauschen, dich interessieren für deinen Bruder, für deine Schwester. Miteinander essen, miteinander spazieren gehen, miteinander reden, miteinander spielen, miteinander arbeiten und so weiter und so fort. Und wie kannst du deinen Geschwistern, deinen Brüdern oder Schwestern dienen? Also Leute dekorieren hier in der Gemeinde, wenn euch das schon aufgefallen ist. Vielen Dank dafür. Lobpreis leiten, hinten die Jungs, die sich um den Sound kümmern, am Mischpult. Letzte Woche haben wir gemeinsam geputzt, ein paar von uns hier. Gibt Geschwister, die sich um die Webseite kümmern, um die Buchhaltung, die Finanzen, die unseren Kindern dienen, heute Morgen. Und deinen Geschwistern zuhören, sie ermutigen, geben, wenn sie eine Not haben, lehren, beten, vielleicht einfach mal anrufen, vielleicht jemandem was vorlesen, der selber nicht mehr so gut lesen kann aus Gottes Wort, oder für jemanden kochen, jemanden besuchen, Bruder bei einer Renovierung helfen. Gibt tausende Wege. Auto reparieren, Computer reparieren, einen Rat geben, vielleicht vermitteln, wenn zwei Geschwister Stress haben miteinander. Jemanden mit dem Auto mitnehmen, Fahrdienst und so weiter und so fort. Lest mal durch die Listen von Gaben, sind Beispielslisten in Römer 12, 1. Korinther 12 von Gaben, geistlichen Gaben, die Gott uns gegeben hat. Jeder von euch hat Gaben, mindestens eine, mehr. Jeder von euch hat Gaben. Was kannst du tun damit? Wie kannst du sie teilen mit deinen Geschwistern? 1. Korinther 14 heißt es, strebt danach, dass ihr überreich seid zur Erbauung der Gemeinde. Die Gemeinde ist die Versammlung der Herausgerufenen. Übersetzt es für euch einfach mal so. Strebt danach, dass ihr überreich seid zur Erbauung der Familie. Wir sind Familie. Und denkt nicht nur irgendwie in Diensten, irgendwie in so institutionalisierter Form. Nee, das kann ganz spontan und ganz persönlich und von Person zu Person, Gemeinschaft miteinander geschehen. Denkt zuerst an unsere Gemeindefamilie hier, in die Gott uns zusammengestellt hat, aber wir können auch an den Leib Christi, an unsere Familie weltweit denken. Und dann zweitens Nachfolge in Beziehung zu der Welt, in der Beziehung zu den Menschen, die Jesus noch nicht kennen und ihm noch nicht nachfolgen. Und denkt auch da ruhig konkret an Menschen, mit denen ihr so jeden Tag zu tun habt, auf der Arbeit oder in der Schule oder beim Sport oder beim Einkaufen, im Dorf, in der Stadt, wo immer ihr unterwegs seid. Lasst ruhig da mal so diese Menschen bildhaft an euch vorüberziehen. Was ist unsere Berufung ihnen gegenüber? Na, erstens, das Evangelium weiter erzählen. Das Weitersagen, was Jesus für uns getan hat, die gute Nachricht. Jesus will nicht, dass irgendjemand verloren geht. Nicht ein Mensch, sondern dass alle gerettet werden. Das heißt, wir müssen die gute Nachricht kennen, das Evangelium, das Jesus für uns getan hat. Ich hoffe, ihr könnt es alle weiter erzählen. Nicht kompliziert. Ich nehme immer so die Hand als Erinnerung. Das erste ist so der Anhalter. Hey Gott, der König des Universums, unser Schöpfer, er möchte dich beschenken. ewiges Leben in Gemeinschaft mit ihm ist ein Geschenk. Aber da steht was dazwischen, ist der Zeigefinger, unsere Schuld. Gott ist heilig und wir sind es nicht. Er ist perfekt und wir sind es nicht. Wir haben immer wieder mal böse Gedanken und schlechte Gedanken. Und wir reden schlecht und wir tun schlechte Dinge. Unser Gewissen bezeugt uns das. Denkt an die 10 Gebote, die immer perfekt gehalten. Das ist unser Problem. Und es gibt eigentlich nichts, was wir tun können, um diese Schuld wieder gut zu machen oder die Beziehung zu kitten. Deswegen muss es einen ganz anderen Weg geben. Und den hat Gott gemacht. Hier, der Mittelfinger steht für Gott. Gott, unser Schöpfer, er liebt dich. Aber er ist auch heilig und gerecht. Weil er dich liebt, will er dich beschenken, dich retten. Weil er gerecht ist, muss er dich eigentlich bestrafen, zur Konsequenz ziehen. Für deine Sünde, für deine Verbrechen vor ihm. Und wie hat er das gelöst, dieses Problem? In Jesus, der Ringfinger, der Bund. Er ist in Jesus Mensch geworden. Und das, was wir hier gelesen haben, Jesus hat ein perfektes Leben für uns gelebt, was wir nicht leben können ohne Sünde. Und dann ist er freiwillig für dich an dein Kreuz gegangen, hat deinen Platz eingenommen, Konsequenz für deine Schuld auf sich genommen und deine Schulden bezahlt. Hat sich deine Schuld zurechnen lassen und im Gegenzug bietet er dir Vergebung an. Dass dir sein heiliges, perfektes Leben zugerechnet wird. Er ist auferstanden, er lebt und er bietet dir ewiges Leben in Gemeinschaft mit Gott und Versöhnung als Geschenk an. Wie wird das wirksam für dich? Kriegt jeder das Geschenk? Nein, nicht jeder, sondern nur der, der das annimmt. Er wird sich uns nicht aufdrängen. Und davon spricht der kleine Finger. Jesus hat gesagt, wenn euer Glaube so groß ist wie ein Senfkorn, das kleinste Korn, wie nehmen wir es an durch Glauben, dass wir uns Jesus anvertrauen und uns ihm hingeben. Das ist so Kurzversion, das Evangelium. Leute, das muss jeder von uns weitergeben können. Das muss uns klar sein und wir müssen es klar kommunizieren können an Menschen, die Gott uns über den Weg schickt. Das ist das Erste. Und dann das Zweite ist, wir brauchen natürlich Gottes Herz für unsere Mitmenschen und wir müssen unseren Mund aufmachen und es weitererzählen, es weitergeben. Ich meine, die frohe Botschaft ist eine Botschaft, die hat einen Inhalt. Und es gibt Christen, die sagen, oh, ich mache das ohne Worte. Das ist auch gut, ja, wenn du ein gutes Zeugnis bist, aber es hat einen Inhalt. Die Botschaft muss irgendwie vermittelt werden, das geht ohne Worte ein bisschen schlecht. Also es gehört beides zusammen. Und wie kannst du es weitergeben? Irgendwelche Ideen? Wie können wir es weitergeben? Du kannst einfach Leute anquatschen. Jochen hat eine ganz große Freiheit, Leute einfach anzuquatschen auf der Straße. Oder wenn du, wo immer du zusammen bist. Du kannst dein Zeugnis erzählen, was Jesus in deinem Leben tut, was er für dich getan hat. Oder du kannst das in Form eines Traktates weitergeben oder einer Zeitung, die wir hinten liegen haben. Hey, hier, komm, lies mal. Oder vielleicht hast du eine Kappe auf, wie ich, wo irgendeine Botschaft draufsteht. Oder dass du Leute in den Gottesdienst einladest oder in irgendeine Veranstaltung, die wir haben, auch ganz besonders für suchende Menschen. Oder dass du ein Buch weitergibst, dass du jemanden eine Bibel schenkst, hier, lies mal, oder eine CD schenkst, oder einen Link schickst, oder deinen Status auf WhatsApp. Manche von euch sind da ganz eifrig, haben jeden Tag eine neue Message. Es gibt so viele Möglichkeiten. Und dass du mit den Leuten, mit denen du Kontakt hast, die haben irgendein Problem, ganz normal, wir alle haben Probleme, so ist das Leben hier in dieser gefallenen Welt. Wenn du das mitkriegst, sagst du, hey, kann ich für dich beten? Menschen sind in der Regel offen für sich beten zu lassen. Also ich erlebe es selten, dass wer sagt, nee, da will ich nicht. Menschen sind offen, ich bete für sie. Haben die wahrscheinlich noch nie mitgekriegt, dass jemand ganz normal mit Gott redet. Und dann kannst du vielleicht noch weiter erzählen, während sie interessiert. Wir könnten dann viele, viele Dinge denken, viele Aktionen, die wir evangelistisch nutzen können. Das ist ganz kompliziert. Also, in Bezug auf unsere vorchristlichen Mitmenschen, sage ich mal, die noch verloren sind, unser Auftrag, ihnen das Evangelium weiterzugeben. Das heißt, wir müssen es kennen und wir müssen es weitergeben. Und um das noch konkreter zu machen, möchte ich euch eine kleine Hausaufgabe geben für heute oder für diese Woche. Denkt doch mal an einen konkreten Menschen, den Gott dir aufs Herz legt, der Jesus noch kennt. Und fang an, konkret für ihn zu beten. Dass Gott dir auch sein Herz schenkt für diesen Menschen. Und bete. Und dann guck, welche Türen Gott öffnet, welche Situationen er öffnet, dieser Person zu erzählen. Und dann, wenn Gott eine Tür aufmacht, nutze sie. Sprich über ihn. Ganz natürlich, ganz normal. Ist nicht kompliziert, ist auch nicht peinlich. Hey, wir haben die beste Botschaft dieser Welt. Wir müssen lernen, ganz natürlich davon zu reden. Unsere zweite Berufung im Hinblick auf diese Welt ist, dass wir Gutes tun im Namen Jesu. In Matthäus 5, erinnert euch, hat Jesus gesagt, ihr seid das Licht der Welt. Im Vers 16, euer Licht soll leuchten vor den Menschen, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater, der in den Himmel ist, verherrlichen. Also sei ein gutes Zeugnis. Sei freundlich, sei hilfsbereit, tu den Menschen Gutes. Jesus hat gesagt, er wird dich belohnen für jedes Glas Wasser, was du jemandem gibst, im Namen Jesu. Ist nicht kompliziert. Gottes Wille ist nicht kompliziert. Unsere Berufung ist nicht kompliziert. Was hat Jesus gesagt, ist Gottes Wille? Gott lieben und die Menschen lieben. Das ist es. Das ist der ganze Wille Gottes. Hat Jesus gesagt, ist es einfach genug für dich? Ich bin dankbar, dass er es nicht komplizierter gemacht hat. Zu viele Christen machen sich zu viel Stress, wenn es um das Thema Berufung oder was ist mein Zweck, was ist meine Mission geht. Ganz einfach. Jesus hat gesagt, liebe Gott und liebe die Menschen. Das ist der gesamte Wille Gottes. Also leb als Christ dort, wo du jetzt gerade bist. Du hast dein ganzes Leben lang zu tun. Und wenn Gott dir darüber hinaus noch was Spezifischeres zeigen will, was Konkretes zeigen will, dann kann und dann wird er das tun, in der Art und Weise, dass du es kapierst. Und er wird es tun, wenn du offen bist, wird er dich lenken und führen und dir offene Türen schenken. Sei einfach offen. Okay. War schon, jetzt kennst du deinen Auftrag, jetzt kennst du deine Mission. Liebe Gott, lebe in Beziehung mit Gott, bleib im Gespräch mit ihm und liebe deine Geschwister und liebe deine Mitmenschen in dieser Welt. Erzähl ihnen das Evangelium weiter, sei ein Zeugnis, tu Menschen Gutes. Zweite Frage, die noch bleibt, ist, hast du diese Berufung angenommen? Hast du diese Mission angenommen? Es beginnt bei unserer Bekehrung, wo wir uns Gott, Jesus zuwenden, umkehren von unserem Weg, von unserem gottlosen Weg, uns ihm zuwenden, uns ihm persönlich anvertrauen und uns persönlich ihm hingeben. Du kannst in einem einfachen Gebet tun. Worte sind gar nicht so wichtig, erkenn dein Herz. Frage ist, hast du Jesus und hat Jesus dich? Und wenn du das noch nicht getan hast, diesen Schritt, dann ist heute der beste Tag, das zu tun, das zu ändern. Ihm zu sagen, Jesus, ich erkenne, was meine Berufung ist. Gott, du hast mich für dich geschaffen und ich möchte heute umkehren zu dir. Umkehren von meiner Selbstgerechtigkeit. Ich erkenne, ich bin ein Sünder. Ich kann mich nicht selbst retten. Ich brauche dich. Jesus, danke, dass du für mich gestorben bist. Das habe ich verstanden. Das ist für mich persönlich wahr. Und ich möchte mich dir anvertrauen. Ich möchte mein Vertrauen von mir selbst wegsetzen auf dich allein. Und Jesus, du sollst der Chef sein in meinem Leben. Ab heute will ich dir folgen. Hingabe. Das ist es, nicht kompliziert. Oder vielleicht ist es dran, wenn du sagst, hey, ja, ich kenne meine Mission, ist mir schon alles klar, aber ich habe es ein bisschen schleifen lassen. Ich war nicht wirklich fokussiert in letzter Zeit in meinem Leben. Dann nutze doch heute die Gelegenheit und sag ihm das. Und richte dich wieder neu aus, gib dich wieder neu hin. Amen. Lass uns inspirieren von seiner Ausgerichtetheit, uns zu erlösen. Was sonst sollten wir tun mit unserem Leben, als mit ihm und für ihn leben. Amen. Lass uns beten. Lieber Vater, danke für dein Wort. Jesus, ich danke dir, dass wir hier in diesem Abschnitt es so klar sehen können. Du wusstest genau, was auf dich zukommt. Und du hast es ja, in Liebe mit ganz großer Bestimmtheit angenommen und dich nicht ablenken lassen und bist nicht abgeehrt, ha, sondern du bist für uns ans Kreuz gegangen, du hast uns erlöst. Es ist vollbracht, hast du gesagt. Und ich danke dir, dass wir darin leben dürfen und aus dem leben dürfen, aus dieser Gnade. Ich danke dir für deine große Liebe zu uns. Und ich möchte beten, Vater, dass wir heute hier ganz große Klarheit haben, und zwar jeder Einzelne. Dass jeder Einzelne hier ganz klar erkennen kann, wo er in der Beziehung mit dir steht. Und Vater, wenn irgendjemand hier ist, der noch nicht neu geboren ist durch den Geist Gottes, der noch nicht wirklich bekehrt ist, wo das nicht wirklich klar ist, dass er dein Kind ist oder sie dein Kind ist und sie dich hat und du sie hast, Vater, dann möchte ich beten, dass du es offenbarst, Herr, dass du Überführung schenkst in den Herzen. Und dass du Klarheit schenkst, Vater, dass wir klar verstehen können, was du für uns getan hast. Und Vater, ich möchte auch beten, dass wir alle eine klare Sicht haben von unserer Mission. Und Vater, dass du an unseren Herzen wirkst, dass wir es wieder neu und wieder klar annehmen und dass wir bestimmt vorangehen. Ja, dass wir nicht eines Tages irgendwo mit Trauer zurückschauen auf unser Leben und sagen, hey Mann, wir haben so viel verschwendet davon. Sondern dass wir am Ende sagen können, wie Paulus, ich habe den Lauf vollendet, ich habe das Werk vollbracht, wozu ich berufen wurde. Das wünsche ich mir für mein Leben, das wünsche ich mir für unser Leben als Familie. Stärke uns darin und segne uns darin. Und wir beten nochmal in Einheit, segne unseren Bruder Christoph heute Morgen. Lass ihn deine Nähe erfahren und spüren. Schenk du ihm Heilung und seiner ganzen Familie, Vater, dass sie deinen Frieden erfahren, der alles Verstehen übersteigt. Darum bitte ich dich in Jesu Namen. Amen.
Amen.